Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Vor 2 Jahren wurde in Deutschland der erste Corona-Lockdown ausgerufen. Damals gründeten sich zahlreiche Hilfsinitiativen, man rückte zusammen. Gleichzeitig stritten sich Kunden und Kundinnen an den Kassen um die letzte Packung Toilettenpapier. Menschen, die aus der Corona-Hochburg Heinsberg kamen, wurden die Autos zerkratzt.
Man muss manchmal, auch wenn man geborener Optimist ist, damit rechnen, dass in solchen Situationen das Beste und das Schlechteste im Menschen rauskommen kann.
Das sagte damals der Landrat von Heinsberg, Stefan Pusch. Wir hatten ihn besucht und mit ihm gesprochen, um herauszufinden, wie Corona unsere Gesellschaft verändert.
Mittlerweile berichten wir das 3. Mal in einem Wochenendjournal über das Thema. Und so viel ist passiert. Menschen sind gestorben, Existenzen kaputt gegangen, Freundschaften zerbrochen. Eine Entwicklung, die wir uns zu Beginn der Krise nicht hätten vorstellen können.
Es spaltet die Gesellschaft und eigentlich bräuchten wir eigentlich mehr Zusammenhalt. Das ist so das, was ich eigentlich da empfinde bei.
Insofern, dass wir wirklich nicht mehr diskussionsbereit sind, also nicht mehr zueinander finden können, weil die Lager so getrennt sind und sich überhaupt nicht mehr verstehen können. Das tut mir sehr leid, ja, also dass wir da gar nicht einen Konsens finden können.
Ich sehe da ganz klar, dass da eine Spaltung betrieben wurde und dass die Demokratie bedroht ist.
Wir blicken zurück, wie wir vor 2 Jahren mit der Krise umgegangen sind. Und wir schauen auf das Hier und Jetzt und fragen, welche Wunden in unserer Gesellschaft verheilen müssen. Wir werden einander viel verzeihen müssen. 2 Jahre Pandemie. Das ist heute unser Thema im Wochenendjournal mit Laila Knüppel und Manfred Götzke.
Der erste Corona-Lockdown hat Mitte März 2020 angefangen. Für alle Menschen war das damals noch was völlig Neues, was Ungewohntes. Irgendwie auch interessant, weil es die Hoffnung gab, würde man sich nur eine Zeit lang an die Regeln halten, wäre es mit Corona bald vorbei.
Das Ordnungsamt und die Polizei zogen damals durch die Parks, um die Abstands- und Kontaktregeln zu kontrollieren. Denn in diesem warmen Frühjahr waren alle draußen. In Köln durften maximal 2 Personen aus unterschiedlichen Haushalten zusammen auf der Picknickdecke sitzen. Wir waren damals mit dem Ordnungsamt unterwegs und schon damals hat sich gezeigt, dass manche die Regeln etwas flexibler ausgelegt haben und andere massiv auf die Einhaltung dieser Regeln pochten und auch gerne mal beim Ordnungsamt anriefen.
Und wie reagieren die Leute, also wenn sie ansprechen, also wenn mehr als 3 sozusagen im Park rumhängen?
Habe ich nicht drüber nachgedacht oder wir sie auch ansprechen, obwohl es eine Familie ist, das wissen wir ja von weitem nie. Gibt es aber auch genau das Gegenteil, nämlich die Leute, die sagen, das ist doch alles übertrieben. Aber zu 99% ist es tatsächlich der Fall, dass die Leute sehr einsichtig sind. Egal, wo man hinguckt, es sind immer nur 2, ne? Das ist faszinierend.
Erstaunlich eigentlich, oder?
Ja, die Leute, glaube ich, wissen, gerade in den Beispielen Italien oder Frankreich, was passieren würde, wenn wir nichts tun oder weniger tun würden. Ja? Und ich glaube, dass das in ganz vielen den Schalter umgelegt hat, mitzuarbeiten und mitzuhelfen. Und wir sehen es ja auch jeden Abend um 21 Uhr, wenn die Fenster aufgehen und klatschen. Ist halt irgendwie, das hat es vorher, glaube ich, noch nie gegeben. Und das ist irgendwie so ein Zeichen, dass man weiß, warum man es tut. Ne? Oder beziehungsweise, dass man auch von der anderen Seite dann auch akzeptiert wird mit dem, was man tut.
Sollen wir mal weiter gucken, ob wir eine Maßnahme finden?
Also da sind Teams, dann würde ich jetzt mal hoch, weil da sind welche in die Richtung gegangen.
Okay.
Ihr Kollege hat gerade schon erzählt, es gibt jetzt deutlich mehr Anrufe von Bürgern, die sich beschweren über ihre Nachbarn. Was sagen die denn da?
Ach, die beschweren sich über den Nachbarn, der mit 3 Leuten gerade draußen rumläuft oder in der Wohnung angeblich jetzt 5 Leute zu Kaffee und Kuchen kommen. Also die Beschwerdelage hat zugenommen, die Leute gucken mehr und rufen entsprechend bei uns an.
Entsteht da so eine Art Blockwart-Mentalität, Denunziantentum?
Sicherlich, die Leute gucken, haben vielleicht auch mehr Angst und melden sich deswegen. Denunziantentum mag ich jetzt nicht beurteilen, ob das der Fall ist.
Also Sie lächeln, also so ein bisschen scheint es ja schon so zu sein, also wenn Sie so viele Anrufe bekommen.
Ja, natürlich redet man auch mal intern drüber und bezeichnet man es so, aber ja, ich würde es einfach wirklich darauf abstellen, die Leute machen sich Gedanken, die haben Angst und sie sollen ja auch mit uns in Kontakt treten. Wir sind ja für alle Bürgerinnen und Bürger da. Und wenn sie da eben eine entsprechende Sorge haben, sind wir halt auch da, um da zu gucken.
2020, das war auch die Zeit dieses großen Balkonklatschens für Pflegekräfte im Krankenhaus, aber auch für die Leute, die im Supermarkt arbeiten, an der Kasse oder vor dem Laden, wo sie jedem einzelnen Kunden den desinfizierten Wagen zugewiesen haben, um damit den Zugang in den Supermarkt zu limitieren.
Heute wird über dieses Klatschen ja nur noch zynisch gesprochen, denn die Arbeitsbedingungen für Pflegerinnen und Pfleger, die haben sich nicht wirklich verbessert. Es wird gerade mal über einen Pflegebonus verhandelt. Ja, und die Mitarbeiter in den Geschäften mussten sich bis vor kurzem zumindest weiter mit 2G-Regeln und mit den empörten Kunden herumschlagen. So viel hat sich für sie in den 2 Jahren also nicht geändert. Wir blicken nochmal zurück ins Frühjahr 2020. Erster Lockdown, nur die Lebensmittelgeschäfte und Drogeriemärkte haben geöffnet.
Wie kommt das denn bei den Kunden an?
90% Moment. Sind, glaube ich, verständnisvoll, 10% werden sie nie begreifen.
Aber im Großen und Ganzen finde ich das gut, dass sie die Wagen desinfizieren.
Ja, es wäre schöner, wenn die Kunden sich selber schützen und uns schützen würden mit Handschuhen und einem Mundschutz. Und 2 Meter Abstand hätten. Sagen wir 1,50. Ja. Also man muss gegenseitig sich helfen, dann klappt das. Aber man kann nicht sagen, ich bin der Kunde und ich bin König und ich muss nichts machen. Ja, wir wollen auch noch leben als Verkäufer.
Wie waren denn so die letzten Tage und Wochen für Sie als Verkäufer hier?
So wie Ostern und Weihnachten zusammen jeden Tag. Vom Aufkommen her, vom Unverständnis der Kunden her natürlich noch viel extremer als sonst.
Was haben Sie da so erlebt?
Sachen, die ich über Bücher hinweg schreiben könnte. Vom verständnisvollen Menschen bis zum Halt.
Sie müssen jetzt im Einkaufswagen dabei haben. Ich wollte aber ins Lotto-Geschäft.
Dann ist es okay, aber nur ins Lotto-Geschäft. Also Sie werden überrannt, wenn Sie hier nicht permanent aufpassen. Erlebt bis zum Chaoten. Der ganze Regale umreißt, nur weil er kein Klopapier bekommt.
Wie sind denn die Chaoten drauf?
Die sind stellenweise aggressiv. Verbal sowie körperlich.
Was kriegen Sie da so zu hören?
Alles, was das Jargon so hergibt oder der Wortschatz der Menschheit. Stellen Sie sich schlimm vor, es ist noch schlimmer, als es eigentlich sein müsste. Also man lernt die Facetten der Menschen hier sehr gut kennen.
Das heißt, in der Krise zeigt sich der Charakter?
Ja, vollkommen.
Zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 hoffte man noch, dass sich Corona auf einige Regionen beschränken ließe. Hotspot und Inzidenzhochburg war damals der Kreis Heinsberg in der Nähe von Köln. Und vor allem die Gemeinde Gangelt, wo ein Superspreader-Event stattfand. Eine Karnevalssitzung.
Ja, selbst in unserer Redaktion war es damals umstritten, ob wir überhaupt in die Region Heinsberg fahren dürfen. Und als die Corona-Fälle dort aber dann sanken, durften wir endlich. Und wo landeten wir? Beim Bäcker. So viel mehr hatte damals im Lockdown nämlich gar nicht auf.
Einen normalen Kaffee, einen Cappuccino.
Ja, gut, sein Leib ist normal.
Gut. Beim Bäcker hier in Heinsberg ist richtig viel noch los. Die Leute holen sich alle Brötchen, Süßigkeiten.
Corona-Diät.
Eine Frau kommt hier jetzt gerade mit der Bäckertüte raus. Dürfte ich ein paar Fragen stellen?
Ja, wir müssen ja auseinanderbleiben.
Ja, genau. Ich mache mal meine Hand ganz lang.
Ja.
Was ich gehört habe, ist, dass ja auch Heinsberger angegangen wurden, wenn sie irgendwie in anderen Landkreisen waren, dass sie quasi ein Stigma getragen haben. Haben Sie das auch erlebt?
Ja, wir haben es nicht selber erlebt, aber wir sind mit dem Fahrrad nach Holland gefahren und nicht mit dem Auto, weil man uns da auch erzählt hatte, die beschädigen die Autos oder so.
Haben Sie sowas auch mitbekommen?
Nee, mitbekommen nicht, aber gehört von Bekannten, dass man eigene Parkplätze kriegt, wenn man Heinsberger ist, in Gladbacher Raum, damit die Wagen nicht zerkratzt werden. Also.
Obwohl, da kann ja keiner für, ne? So blöd.
Heinsberger zu sein, Das war damals, 2020, nicht einfach. Wir trafen damals einen jungen Mann, dem eine Reha verwehrt wurde, weil er aus Heinsberg kommt. Und auch sonst hat er zu Beginn der Corona-Krise einige Diskriminierung erlebt. Immer, wenn er seinen Landkreis verlassen hat.
Ich war auf einen Arzttermin in Mönchengladbach und ich bin dann noch eine Currywurst essen gegangen am Baumarkt und dann wollte ich nach Hause fahren, fuhr dann die Straße da entlang zur Ausfahrt. Dann hat mich ein älterer Herr angewunken. Ich dachte, der hat irgendwas. Ich mache mein Fenster runter und dann meinte er zu mir, wie ich mich wagen würde, als Heinsberger hier nach Gladbach zu kommen. Ich sollte mich doch schämen und ich sollte mit meiner Seuche oder was wieder nach Heinsberg zurückgehen und mich zum Teufel scheren.
Wie hast du reagiert?
Reagiert habe ich gar nicht. Ich habe nur geschluckt und ich habe gesagt, guten Tag. Und ich habe mein Fenster hochgemacht und bin weitergefahren, weil auf eine Diskussion wollte ich mich nicht einlassen. Man sagt ja so schön, der Klügere gibt nach und ich bin dann einfach weitergefahren.
Hättest du sowas vorher irgendwie erwartet, dass sowas passieren könnte, nur weil man Heinsberger ist?
Erwartet hätte ich sowas nie. Das ist, ich finde, manche Leute denken auch einfach gar nicht nach. Was können wir dafür, dass wir hier Corona haben? Es ist nun mal auf der ganzen Welt. Wir sitzen alle in einem Boot und wir müssen da jetzt zusammenhalten und gemeinsam die Sache angehen und nicht gegeneinander arbeiten und irgendeinen ausgrenzen und sagen, du bist der Schuld. So kommen wir auch nicht weiter und das hilft uns auch nicht. Und wenn ich im Facebook lese, da hat man jemanden Corona-Sau auf der Motorhaube geritzt, der war in Düsseldorf gewesen und jemand aus Aachen meinte, man sollte den Heinsberg-Atomar zubomben und einen Vernichtungsschlag machen, dass man uns ausrottet.
Im Krisenstab des Kreises Heinsberg war damals Guido Willens. Heute ist er Bürgermeister der 12.000 Einwohner-Kommune Gangelt, die Kleinstadt mit der verhängnisvollen Karnevalssitzung.
2020 war Gangelt im Kreis Heinsberg ja in aller Munde als Corona-Hotspot. Und das Spreader-Event, das war ja eine Karnevalssitzung bei Ihnen in der Gemeinde. Wie haben Sie denn dieses Jahr gefeiert, Karneval?
Also dieses Jahr habe ich gar nicht Karneval gefeiert. Die Kinder, die wurden kostümiert. Also ich habe schon mal in der Sonne ein bisschen Karnevalsmusik gehört. Das braucht die Seele dann ab und zu dann schon. Aber durch die Ereignisse in der Ukraine war mir natürlich auch seit Donnerstag nicht wohl. Ich habe halt ganz normal durchgearbeitet, aber trotzdem ja zwischendurch ein bisschen Karnevalsmusik nochmal gehört, so als Erinnerung, damit ich für nächstes Jahr vorbereitet bin und hoffentlich sieht dann die Welt wieder anders aus.
Wie ist das denn, wenn Sie an diese Zeit von vor 2 Jahren zurückdenken, an diese Karnevalsparty? Was geht Ihnen da jetzt durch den Kopf?
Also es war nicht die Karnevalsparty, weil es natürlich, der Mensch, der braucht, glaube ich, da irgendeinen Fokus. Ach, da ist viel passiert. Natürlich war es ein Ereignis, wo sich mit Sicherheit viele Menschen infiziert haben, aber an dem auch schon viele Infizierte teilgenommen haben. Und so werden natürlich viele in der Region infiziert gewesen sein und ja, wir tragen natürlich noch alle die Menschen im Herzen, die sehr, sehr erwischt wurden von dieser Corona-Pandemie, ne, durch eine lange Krankheit oder auch durch eine längere Erkrankung. Ja, die Sterbefälle natürlich, die vergisst man nicht.
Damals wurden Menschen aus Heinsberg ja so richtig gehend an den Pranger gestellt. Wie haben Sie das damals erlebt?
Also ich selber habe es bei mir nicht erlebt. Ich habe einfach nur durchgearbeitet in der Zeit. Wir hatten so ein großes Programm, was da zu bewältigen war. Aber ich habe natürlich auch am Telefon von Menschen gehört, die entbinden mussten, die zu einem Facharzt mussten und die dann praktisch aus der Praxis geschmissen wurden, aus einem Wartezimmer geschmissen wurden, weil jeder von ihnen ein Risiko befürchtete. Und das fing schon mit dem Nummernschild an. Aber was man nicht verstehen kann, dass das in solche Reaktionen mündet. Also wenn Menschen doch in Not sind, dann muss ich doch nach Wegen suchen, wie ich denen helfen kann, ohne mich selber anzustecken oder eine Gefahr für die anderen Mitzubehandelnden zu erzeugen.
Wie hat das Ihren Blick auf Gesellschaft verändert?
Auch gar nicht. Ich bin ein grundpositiver Mensch. Der Mensch ist vernunftbegabt, aber was natürlich ist, wenn der Mensch Angst vom Unbekannten hat, dann neigt er, glaube ich, typischerweise nicht zur Vernunft. Und genau das war das Phänomen, was wir damals hatten. Ne? Man wollte Einzelne ausfindig machen, an denen es wohl liegt, einzelne Events ausfindig machen, an denen es wohl liegt. Da kann ich jedem Einzelnen, der sich vielleicht mal falsch verhalten hat, dem kann ich da gut verzeihen.
Damals gab es ja in Heinsberg, im Kreis Heinsberg, aber auch so in Deutschland insgesamt noch so eine Welle der Solidarität. Es gab diese Einkaufshilfen etc. Was ist davon geblieben, auch bei Ihnen im Kreis?
Also wir haben es, glaube ich, sehr, sehr schnell geschafft, aus dieser Ohnmacht das in etwas Positives zu kanalisieren. Und was wirklich schnell bekannt war. Wir haben nur ganz wenig Bedürftige überhaupt gehabt. Also ich habe selber solche Aktionen mitkoordiniert. Wir haben händeringend nach Menschen gesucht, die nicht schon durch Nachbarn und alle anderen versorgt werden. Und das Positive, was bei mir hängen geblieben ist, wir haben hier eine große Hilfsbereitschaft, aber die wirkt sich auch schon so aus, dass wir kaum Hilfsbedürftige haben. Wir hatten gar nicht mehr die einzelnen Menschen, die individuelle Hilfe brauchen. Und das ist ja positiv zu vermerken.
Es gibt ja jetzt seit Monaten, vielleicht schon seit über einem Jahr, diese Gräben in der Gesellschaft. Es ist viel von Spaltung die Rede zwischen Impfgegnern und Leuten, die nicht genügend härtere Maßnahmen fordern können. Wie erleben Sie das in Heinsberg?
Also das haben wir so nicht erlebt. Also ne, ich bin ja in Gangelt Bürgermeister, also gerade hier in Gangelt gab es nie eine Demonstration, nie Corona-Leugner, nie, wir werden hier keine Impfquote von 100% haben, aber wir werden eine sehr hohe Impfquote haben und die Einzelnen, die sich da nicht haben impfen lassen, die werden nicht die Gefährlichkeit des Virus leugnen. Es ist für sie aus meiner Sicht eine unvernünftige Abwägungsentscheidung, aber damit kann man auch leben. Eine Spaltung der Gesellschaft haben wir hier vor Ort nicht erlebt.
Welche gesellschaftlichen Lernen kann man denn aus der Krise Ihrer Meinung nach ziehen?
Also sowohl aus der Corona-Pandemie hier bei uns, aber auch aus der Hochwasserkatastrophe. Und ich glaube, Gleiches wird uns jetzt auch wieder passieren, dass wir sehen können, dass aus der Bevölkerung so viel Energie, Kraft, Willen da ist und auch finanzielle Mittel und Sachspenden, dass wir gemeinsam, wenn wir zusammenhalten, fast jede Krise überstehen können. Das ist so meine Lehre. Dass der Staat gar nicht so viel machen muss, obwohl ich natürlich auch ein Vertreter des Staates bin, dass aus der Zivilgesellschaft so viel Fähigkeit und Potenzial kommt, dass wenn wir das gemeinsam gut koordinieren, dass wir da fast jede Problematik lösen können.
Sie sagen, der Staat muss da gar nicht machen. Also was können denn Auslöser dafür sein, dass dieser Zusammenhalt gestärkt wird? Denn es ist ja nicht überall so wie bei Ihnen in Gangelt.
Tja, also Auslöser kann natürlich sein, wenn Druck von außen kommt. Und das war natürlich auch damals im Kreis Heinsberg eine Situation. Der Kreis Heinsberg rückt natürlich dann unheimlich zusammen, wenn die Menschen merken, wenn wir irgendwo anders sind, sind wir nicht gut gelitten, haben Menschen Angst vor uns, dann rückt man natürlich zusammen. Das ist natürlich ein Auslöser, ne? Wie wir es natürlich auch, wie die EU zusammenrückt oder die NATO zusammenrückt beim Druck von außen. Das ist ein ganz klar zu erkennendes Phänomen. Und wenn man ein gemeinsames Ziel hat.
Vor 2 Jahren wurde eifrig gehamstert. Nudeln, Mehl, Toilettenpapier, all das war knapp. Auch wir haben uns damals in Kölner Supermärkten auf die Suche begeben nach den letzten Paketen.
Ach, guck, da gibt es trotzdem schon die Diskussion, ob jemand mehrere Packungen mitnehmen kann oder nicht.
Ja, ich weiß es nicht. Ich vermute aber, manche Leute, die haben wirklich Klopapier bis unter die Decke gestanden. Ja. Ich weiß
nicht. Und hier sind die Leute rum am Laufen für Toilettenpapier. Ich laufe jetzt bestimmt schon 3 Wochen für ein Paket.
Haben Sie schon eins gefunden jetzt?
Nee, ich habe jetzt schon die Nachbarin beauftragt, weil ich bin auch krank, ich kann nicht so viel.
Und jetzt nehmen Sie Mehl einfach mit, ne? Weil jetzt ist ja, die Chance, dass was da ist.
Ich wollte mir Pfannkuchen machen, schon 3 Wochen. Ich hatte keinen Krümel mehr, keinen Krümel. Jetzt habe ich eins.
Juhu, jetzt gibt's Pfannkuchen. Na dann, guten Appetit. Ja,
damals gründeten sich aber auch zahlreiche Hilfsinitiativen, vor allem um ältere Menschen zu unterstützen, die wegen der Corona-Gefahr keinesfalls rausgehen konnten, komplett isoliert waren. Eine Situation, die man heute fast vergessen hat, bei all den Grabenkämpfen zwischen Corona-Leugnern und Impfbefürwortern. Wir haben damals einen der jungen Helfer begleitet, der für ältere Menschen eingekauft hat und ihnen den Einkauf bis an die Tür brachte.
So, hier schon die Rampe für den Rollator, denke ich. Ne?
Ach, hallo.
Ja, hallo, guten Tag.
Schon gesehen, ja?
Ja, gesehen schon.
Na, wie geht's?
Erwartet, ne? Ach, das ist aber nett von euch, ne?
Ja, gerne.
Das kommt das vom Kaufland, ne?
Das waren aber auch tolle Beschreibungen. Wir wussten genau, was wir holen sollen.
Bekommen, ja?
Ja, fast alles.
Küchenrollen und Klopapier gibt es nicht, das kann der junge Herr hier bezeugen.
Das ist ja wunderbar, ja. Ne?
Wie darf ich Ihnen die Sachen jetzt geben?
Ja.
Einfach in die Hand?
Was bekommen Sie? Geben Sie die Tüte schüttig aus.
Besser wäre, wenn Sie die Hände von sie ist ein bisschen schwer.
Ja, ist schwer, ja.
Haben Sie nur Arbeit mit uns. So, hoffentlich ist bald zu Ende.
Wie wichtig ist das denn für Sie, dass der junge Herr für Sie einkauft?
Sehr wichtig in dem Alter.
Was würden Sie sonst machen?
Wenn das nicht wäre, dann würden wir ja gerne rausgehen noch etwas. So. Ja, mit dem Rollator und so.
Wir gehen. Bekommen Sie ja wieder.
Genau, danke. Herr Dürr, die Quittung war da drin, ne? Haben Sie die gesehen?
Ach so.
Aber vor Corona sind Sie noch selber einkaufen gegangen?
Vorher ja. Nicht alles, aber was wir konnten. Nicht? In der Nähe, was ist.
Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Oh ja, 88. Hier, Wahnsinn.
Und 93. Ach, ne.
Wie erleben Sie das denn? Also sind die Leute jetzt sehr solidarisch im Umgang, jetzt in der Corona-Krise?
Also ich würde ja sagen, nicht? Sehr.
Ja, ja,
sehr
ist ja solidarisch auf jeden Fall. Das sehr Einzige, die Einsamkeit, ne, dass wir selbst nicht rausgehen dürfen. Ne? Das ist das Einzige. Aber sonst kommen wir gut durch die Runden.
Was solange heißt, wie es so bleibt, nicht krank werden.
Haben Sie denn einen Garten hier, wo Sie mal raus können?
Ja, kleiner Garten.
Kleiner Garten, da kann ich schon mal eine Runde drehen.
Das ist das Schönste.
Aber Sie sagen schon, die Einsamkeit. Das heißt, Ihre Kinder können Sie nicht besuchen?
Ja, eben. Ja,
normalerweise gar nicht. Nicht?
Sonst kommen die nicht von hinten, die auf den Garten stehen, die dann
Mittagessen stellen.
Und aus der Ferne unterhalten wir uns mal. Ach ja, so ist das Leben.
Im Gegensatz zu heute wirken die Auseinandersetzungen im Frühjahr 2020 noch ziemlich harmlos. Heute stehen sich Impfgegner und Impfbefürworter oft unversöhnlich gegenüber. Es herrscht Sprachlosigkeit, selbst unter früheren Freunden oder Familienmitgliedern.
Wir haben das selbst mit einer Freundin erlebt. Sie hat sich zurückgezogen. Wir haben von ihr nichts mehr gehört und stattdessen nur noch bei Facebook gelesen, dass sie die Nazi-Diktatur mit der heutigen Corona-Politik vergleicht. Der Kontakt ist inzwischen so gut wie abgebrochen. Es geht vielen so. Manchmal erkennt man den eigenen Partner auch nicht mehr wieder, weil er Verschwörungserzählungen anheimgefallen ist. Eine Beratungsstelle, die da vermittelt, ist Veritas in Berlin. Wir haben mit dem Leiter Tobias Meinecke gesprochen.
Hallo!
Hallo! Ohne Maske?
Ja.
Ja?
Super. Hey, meine sind geimpft?
Ja.
Dann gerne. Hallo. Schönen guten Tag. Kommen Sie rein.
Dankeschön. Ja, ich sehe hier schon überall laute Plakate und ähnliches. Veritas Beratung und politische Bildung zum Umgang mit Verschwörungserzählungen.
Ja.
Das hört sich so an, als ob Sie seit Corona-Zeiten sehr viel zu tun haben.
Haben wir auf alle Fälle. Ja, wir haben sehr, sehr viel zu tun. Wir haben im letzten Jahr mit dem Projekt gestartet als Beratungsstelle. Wir haben in der Beratungsstelle über 600 Anfragen im letzten Jahr gehabt, also eine ganze Menge, vor allem vom nahen familiären Umfeld. Das waren Eltern, die sich an uns gewandt haben, wo die erwachsenen Kinder sich in Verschwörungserzählungen verloren haben. Das waren aber auch Ehepartner, die teilweise seit vielen Jahren mit ihren Liebsten verheiratet sind, auch Kinder haben und gesagt haben, ich erkenne die nicht mehr wieder. So, wir kommen einfach nicht mehr zusammen, wir streiten uns nur noch. Dieses Thema Verschwörungserzählungen, Theorien, es steht eigentlich nur noch im Mittelpunkt unserer Gespräche und ich weiß einfach nicht mehr damit umzugehen.
Warum ist das besonders in dieser Corona-Zeit aufgekommen? Warum scheint das so stark zu triggern?
Ja, also Verschwörungserzählungen gab es auch schon vorher und zwar auch sehr verbreitet in der deutschen Gesellschaft. Es gibt Studien schon vor der Pandemie, die sagen, zwischen 10-30% der Deutschen haben eine sogenannte Verschwörungsmentalität, also den Hang dazu, sich Weltgeschehen auch über Verschwörungstheorien zu erklären, Muster zu erkennen, wo möglicherweise auch gar keine sind. In der Pandemie haben wir aber gesehen, dass wir uns eigentlich ständig positionieren mussten. Und in dieser politischen Positionierung, auch gesellschaftlichen Positionierung, trage ich Maske, trage ich sie nicht, lasse ich mich impfen, mache ich das nicht, schicke ich meine Kinder zur Schule oder nicht, sind wir halt ständig auch damit in Berührung gekommen und mit diesen Themen stärker auseinanderzusetzen, als es möglicherweise mit Verschwörungserzählungen war, die eher weiter von uns weg sind. Also beispielsweise der 11. September, die uns nicht so unmittelbar berührt haben und wo man am Kaffeetisch vielleicht auch nochmal über den Onkel ein bisschen lachen konnte und dann war das Thema vorbei, aber hier waren wir alle betroffen.
Und dann kommen die Leute hier hin oder rufen hier an. Was tragen die denn vor? Also was für konkrete Probleme haben sie denn?
Es gibt da ganz, ganz verschiedene Punkte. Es gibt Leute, die sich melden und sagen, ich streite mich mit meiner Ehefrau, weil es darum geht, ob wir die Kinder noch zur Schule schicken oder nicht. Weil meine Ehefrau sagt, wenn die Kinder zur Schule geschickt werden, dann werden sie möglicherweise da zwangsgeimpft oder sie müssen Masken tragen, in denen sich eigentlich Würmer aufhalten und die ihrer Gesundheit schädigen würden. Es geht darum, dass irgendwie sich Leute bei uns melden, wo sie sagen, meine Mutter hat letztens angerufen und gesagt, wenn ich mich impfen lasse, dann bringt sie sich um, weil sie annimmt, dass die Impfung mich umbringen wird und dann keinen Sinn mehr in ihrem Leben sieht. Es sind aber auch Partner, die einfach aufgrund von politischen unterschiedlichen Meinungen und Wahrnehmungen sich komplett entzweien. Also die einen, die wahrnehmen, unsere Demokratie ist völlig bedroht und wir kommen gerade irgendwie nicht mehr klar. Wir müssen was politisch dagegen machen, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen spazieren gehen, wie er jetzt immer so schön heißt. Und die anderen, die sagen, das nehme ich überhaupt nicht wahr, sondern ich nehme gerade wahr, dass wir gerade wirklich auch eine politische Auseinandersetzung haben, die eigentlich unser demokratisches System stärkt und man darüber einfach ins Streiten kommt. Also ganz verschiedene Positionen, die in den Familien vorhanden sind und die immer wieder ausgelotet werden und die teilweise aber wirklich den ganzen Alltag bestimmen, weil dieses Thema natürlich auch mit Angst besetzt ist von beiden Seiten.
Warum helfen eigentlich eigene Erlebnisse und Fakten nicht dabei, diese hochgerüstete Diskussion ein wenig abzubauen?
Ja, also ich glaube, man muss unterscheiden. Fakten helfen wirklich bei Menschen, die sich dann ein Weltbild gebastelt haben um Verschwörungstheorien relativ wenig, weil es dort immer den Narrativ gibt, alles, was ich mit Fakten eigentlich anderweitig belegen könnte, ist Teil der Verschwörung, die ich einfach nur nicht durchblicke. Also es gibt eine starke Abwehrreaktion. Und je stärker ich auch noch in diesen Glauben an Verschwörungstheorien investiert habe, desto mehr bin ich auch psychologisch daran interessiert, dieses Bild aufrechtzuerhalten. Ja, also wenn ich praktisch meine Familie mich damit mit der verstritten habe oder vielleicht sogar meinen Job gekündigt habe, meinen Freundeskreis verloren habe, dann ist das ja eine sehr schmerzhafte Erfahrung, dann festzustellen, oh Gott, das habe ich, weil ich mich völlig verrannt habe in die Idee. Und deswegen sind Menschen psychologisch erstmal daran interessiert, möglichst lange dieses Weltbild aufrechtzuerhalten, je mehr sie darin investiert haben. Das macht es so schwer, dass die Menschen dann einfach sagen, stimmt, da hast du recht, da habe ich mich geirrt. Da spielen Fragen von Scham, Schuld, aber auch von Einsamkeit, die möglicherweise damit einhergehen würde, nämlich dann festzustellen, ich habe gar keine Freunde mehr außerhalb dieses Kreises von Verschwörungsgläubigen, eine große Rolle.
Wie können Sie den Menschen, die bei Ihnen anrufen, denn jetzt weiterhelfen?
Naja, wir erleben zwei Fragestellungen, die Menschen eigentlich immer mit sich bringen, wenn sie bei uns anrufen. Das eine ist, ich bin sehr belastet und wie kann ich eigentlich mit dieser Belastung eigentlich im Moment persönlich auch umgehen? Und da sind zwei Sachen ganz wichtig. Das eine ist, man muss sich Räume schaffen, wo Verschwörungstheorien keinen Raum haben. Das heißt, auch mal das Reaktivieren von alten Hobbys, auch wieder Treffen von Freunden wieder stärker in den Mittelpunkt stellen. Das zweite in diesem Kontext ist natürlich aber auch zu besprechen, wie kannst du Grenzen setzen gegenüber verschwörungsgläubigen Menschen? Also wir erleben ganz oft, dass die Menschen, die an Verschwörungen glauben, einen hohen missionarischen Eifer entwickeln. Das ist auch total nachvollziehbar, wenn ich das Gefühl habe, ich bin permanent bedroht und ich habe Angst, dann will ich natürlich auch meine Liebsten schützen und dann will ich die aufklären über die Gefahren, die im Raum stehen und deswegen geben diese Menschen sich so viel Mühe. Also da steckt eigentlich ein Motiv von Liebe hinter und Zuneigung. Und nichtsdestotrotz belastet das ja Menschen, wenn sie 24/7 eigentlich nur noch mit diesem Thema konfrontiert sind.
Welche Verschwörungsmythen sind da denn jetzt zurzeit üblich im Zusammenhang mit Corona?
Im Moment am verbreitetsten sind ja natürlich Verschwörungserzählungen, die diskutiert werden rund ums Impfen. Also das Impfen als ein Mittel der Bevölkerungsdezimierung, man möchte uns da jetzt töten oder zumindest unfruchtbar machen. Das ist ja sehr verbreitet, diese Verschwörungen. Und auch mit zunehmendem Druck sehen wir zum Teil Radikalisierungstendenzen. Und das kann man natürlich auch gut nachvollziehen, wenn sie sich wirklich in ihrem Leben bedroht fühlen und auch ihre Familie bedroht fühlen, dann radikalisieren sie sich im Zweifel weiter, sagen, lehnen vielleicht auch Gewalt nicht ab oder machen, wie wir es zwischendurch auch erlebt haben, den Gedanken, ins Ausland zu verziehen, um sich diesem Druck auch zu entgehen. Und das war eine ganze Zeit wirklich ein ziemlich großes Thema bei uns.
Um nochmal auf Ihre Beratung zurückzukommen, gibt es so Punkte, wo Sie sagen, es ergibt keinen Sinn mehr zu reden, es ist besser, getrennter Wege zu gehen?
Na, grundsätzlich versuchen wir so lange wie möglich die Beziehung aufrechtzuerhalten. Das hat zwei Gründe. Zum einen, die Menschen, die sich an uns wenden, die wollen die Beziehung halten. Das zweite ist, dass wir sagen, auch im Sinne von Distanzierungsprozessen ist das Umfeld total wichtig. Weil diese Menschen, die sich in verschwörungsgläubigen Milieus verwenden, die haben ja ein hohes Misstrauen. Das ist ja das zentrale Thema eigentlich. Und sie haben Misstrauen gegenüber allen. Wo sie aber noch eine Ebene des Vertrauens haben, sind die nahen Angehörigen, weil mit denen sind sie sehr, sehr lange groß geworden, zu denen haben sie Beziehungen aufgebaut und deswegen ist dieses Umfeld so wichtig, weil das noch Impulse setzen kann, Distanzierungsimpulse, andere Ideen reingeben kann, die vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Und wir wissen aus der Ausstiegsarbeit im Kontext Extremismus, sowohl Rechtsextremismus als auch religiös begründeter Extremismus, wie wichtig das Umfeld ist, weil es gibt zwei Ebenen des Ausstiegs und Distanzierungsprozesses. Das eine ist der ideologische und der fällt manchmal Menschen relativ leicht, dann irgendwann zu sagen, ich habe mich wirklich verrannt. Der zweite ist der sogenannte soziale Ausstieg. Und der macht es Menschen manchmal dann gar nicht so einfach, sich auch dann vom alten Umfeld zu distanzieren, beziehungsweise von diesen extremistischen Milieus zu distanzieren, wenn man auf einmal feststellt, wenn ich mich davon jetzt distanziere, stehe ich alleine da. Ich habe gar keinen mehr. So. Und wir Menschen sind erstmal alle daran interessiert, in Beziehung zu sein. Und dieses Gefühl von Einsamkeit, das wissen wir einfach aus diesen Kontexten der Extremismusprävention, das kann manchmal dazu führen, dass Menschen viel länger in diesen Milieus unterwegs sind, teilweise auch noch aktiv sich daran beteiligen, als es eigentlich ihr Wille ist.
Während die einen Angst vor der Impfpflicht haben und sich dem Ende aller Maßnahmen am 20. März entgegensehen, haben andere Angst vor dem Freedom Day, wie manche ihn nennen, und demonstrieren für mehr Schutzmaßnahmen, zum Beispiel in Schulen. Ende Februar in Potsdam.
Viele Menschen sind hier noch nicht zu sehen, dabei soll hier gleich eine Demonstration stattfinden. Nur Olaf Balk und seine Frau Undine sind da. Und Olaf schiebt noch Metallstreben für ein Gerüst zusammen, an dem gleich Transparente aufgehängt werden sollen. Auf den Transparenten steht »Sichere Bildung jetzt«, so heißt die Initiative, in der sich Olaf und seine Frau Undine engagieren.
Ich habe gehört gerade vom Polizisten, 5 Personen in der Regel. Ja. Werden wir hier jetzt noch mehr oder sind wir das so quasi?
Also eigentlich kommen noch 2 heute. Ne? Wir sind immer so ein kleines Grüppchen, aber eben auch ein...
Ja, dafür heute genau. Dürfen wir anstoßen. Heute haben wir eine Schnapszahl. Wir stehen heute zum 33. Mal hier.
Weswegen stehen Sie denn jeden Donnerstag hier?
Ja, also nach fast 2 Jahren hat man es ja immer noch nicht geschafft, die Bildungseinrichtungen sicher zu gestalten. Und wir stehen ja dafür, dass die Präsenzpflicht ausgesetzt bleibt und die Eltern selbst entscheiden können, ob ihre Kinder in den Präsenzunterricht gehen oder ob sie zu Hause im Distanzlernen teilnehmen, weil wir das wichtig finden. Wir möchten, dass die Kinder einigermaßen gesund bleiben, gesund durch die Pandemie kommen.
Und wir sind halt nicht der Meinung, dass eine Infektion bei Kindern nichts tut, sondern die Gefahr zumindest ist da. Man hat das Risiko, dass Langzeitschäden bleiben.
Wie viele Kinder haben Sie denn selbst und in welchen Klassen sind die?
Also wir haben 4 Kinder insgesamt. Der Große ist aber schon, lebt schon sein eigenes Leben. Und dann haben wir halt noch 3 Kinder, die schulpflichtig sind. Davon sind 2 chronisch vorerkrankt. Die sind jetzt 10, 12 und 15 und sind, wie gesagt, jetzt seit, März 20 im Distanzlernen auch, zu Hause.
Ihr müsstet mal eine Schule in Afrika besuchen. Ich war da, im tiefsten Palmenwald. Ich hab's gesehen. Und ja, macht ihr so die Winz. Du bist doch irgendwie aus der Langeweile machen sollen.
Genau, ich möchte, dass meine Kinder gesund bleiben, zum Beispiel.
Bleib auch gesund. Bleib auch gesund.
Ja.
Gibt es häufiger solche Reaktionen?
Selten. Eigentlich die meisten Reaktionen, die wir jetzt, also wir hatten im letzten Frühjahr, da gab es öfters mal sowas. Eigentlich jetzt seit Herbst. Überwiegend die Leute, die sich wirklich mit uns unterhalten, sind alle eigentlich der Meinung, es wird viel zu wenig getan.
Aber der hatte ja jetzt schon einen etwas aggressiveren Ton drauf. Merkt man das, wenn man hier so steht, dass das Thema Corona halt zu Diskussionen und zu hohen Emotionen führt?
Ja, ne, gerade wenn man halt mit welchen, die es komplett anders sehen, diskutiert. Allerdings kriegt man halt auch mit, dass bei vielen geht es gar nicht um das Thema, sondern da geht es halt eher um dagegen sein. Ich meine, ich würde mich mit ihm hier freundlich unterhalten. Alles, was er sofort anfängt, ist brüllen und sich die andere Seite oder die Bedürfnisse oder die Befürchtungen, die andere haben, auch gar nicht anhören. Und das ist natürlich etwas, was man generell ja mitkriegt. Es spaltet die Gesellschaft und eigentlich bräuchten wir eigentlich mehr Zusammenhalt. Das ist so das, was ich eigentlich da empfinde bei.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie viel Gegenwind haben?
Wir sind Angsthasen. Angsthaseneltern, Helikoptereltern, die rund um die Uhr ihre Kinder nur beschützen wollen vor allen Sachen. Und das stimmt ja so überhaupt gar nicht. Ja? Also wir wollen eigentlich nur jetzt erstmal während der Pandemie Gesundheitsschutz. Aber wird einfach das Propaganda, um uns zu diskreditieren. Ja, so.
Das kennt man ja, diese Bilder von den Corona-Spaziergängen. Und jetzt stehen Sie hier zu dritt. Wie fühlt sich das denn eigentlich an?
Ja, also traurig ist man eigentlich. Ich kann nicht für alle reden, aber ich bin traurig, dass so viele Menschen sich da überhaupt gar nicht so den Kopf drum machen. Also dass für viele Menschen dieser Virus nur ein Schnupfen ist. Ja.
Nun sind die Daten ja schon so, dass viele Kinder, wenn sie Corona bekommen, letztendlich doch nicht so stark betroffen sind.
Das wird behauptet. Also in meinem näheren Bekanntenkreis kenne ich sogar persönlich Familien, wo es ganz anders läuft. Also das ist wirklich eine sehr schlimme Erkrankung. Man liegt nicht auf der Intensivstation, aber die Menschen und auch Kinder und Jugendliche, die haben wirklich arge Symptome. Denen geht es richtig schlecht. Und da kann ich nicht mehr von einem harmlosen Virus reden.
Jetzt ist ein älterer Mann vorbeigekommen, hat sich vor die Schilder gestellt und hat erzählt, er sei Kinderarzt und lehrt an der Universität.
Wie ganz das alles fehlt. Es gibt Dauerschäden. Und irgendwann können sie es nicht mehr nachholen, weil das Gehirn...
Ja, man merkt ihm, es ist auch ganz wichtig, dass die Belange der Jüngeren Gehör bekommen, der Schüler und Schülerinnen. Nur was so das Richtige ist für die Kinder und was das Beste ist für die Schüler, da gehen die Meinungen doch sehr weit auseinander. Und hier ist jetzt mittlerweile eine richtige Diskussion im Brand.
Auf Gesundheitsschutz und auch nicht jeder, auch für Kinder kann diese Krankheit gefährlich werden.
Und gerade da bin ich aber gut informiert.
Ja, wir auch.
Sind Sie Kinder?
Wir auch.
Ich bin kein Kinderarzt, nee. Nein. Ich bin kein Kinderarzt, nein, aber ich bin
an der Uni. Ich bin immerhin noch an der Uni. Das
spielt keine Rolle. Also da kann man an der Uni sein oder auch nicht.
Aber Kinder, dann schauen Sie mal die ganzen Statistiken an. Das ist alles relativ.
Ziemlich zur Sache jetzt.
Alle Kinder, egal ob sie chronisch vorerkrankt sind oder nicht, das kann doch. Aber Sie können doch nicht ernsthaft sagen, dass es. Also erstmal, wir befinden uns noch in einer Pandemie. Auch wenn jetzt in ein paar Tagen gesagt wird, es wird alles aufgemacht, wir können uns wieder frei bewegen, dann werden Sie sehen, wo wir landen werden, ganz schnell wieder.
Dänemark, warum geht es in anderen Ländern? Und
da wird man sich wohl nicht einig. Wir hätten beide Parteien pochen darauf, besser informiert zu sein als der jeweils andere. Aber ja, immerhin, diesmal geht es höflich zu, es wird nicht gepöbelt.
Tut mir leid. Dann sollen Sie sich richtig informieren.
Ja, deswegen stehen wir hier, weil wir richtig informiert sind.
Ach, Sie sind aber, dann bin ich, glaube ich, auch besser informiert als Sie.
Wie ist das bei Ihnen? Also Sie haben ja Ihre Kinder zu Hause gelassen.
Ja, das erste Mal mussten wir klagen. Da ging es darum, weil wir Risikogruppen sind, da wollten wir unser Kind sozusagen aus dem Gymnasium befreien lassen, von der Präsenzpflicht. Das hat die Schulleitung aber nicht bewilligt in dem Sinne und hat die Atteste nicht anerkannt. Und dann mussten wir erst mal klagen. Es kann doch nicht sein, dass Eltern, die ihre Kinder schützen wollen, jetzt wirklich mit Zwangsgeldern und Bußgeldern und Sorgerechtsentzug bedroht sind. Wir haben schon genug Probleme. Das fühlt sich absolut totalitär an, wirklich.
Das ist ja erstaunlich, weil das ist ein Gefühl, was die Leute, die sozusagen Abbau der Maßnahmen fordern, auch haben.
Das ist eine ganz breite Sache, ja. Also ist ja kein Wunder, dass auch aus der Querdenker-Szene, dass die Eltern da unzufrieden sind, weil selbst da, die werden ja auch, alle werden nur irgendwie mit Sanktionen, du musst dies machen, du musst das machen. Also man ist nicht mehr frei. Also diese Freiheit, die auch die Querdenker so für sich nehmen, die ist irgendwie auch gar nicht mehr. Also das kristallisiert sich ja bei uns ja auch hinaus.
Das heißt, da gäbe es eine Basis, um miteinander irgendwie ins Gespräch zu kommen?
Naja, nein. Also dazu sind die zu radikal.
Da, glaube ich, da grenzen wir uns auch komplett ab.
Nicht an die rechte Ecke.
Ja. Wie war, ist das aus Ihrer Sicht? Wie hat Corona die Gesellschaft verändert, wenn man das so rekapituliert?
für mich hat sich ganz klar verändert, dass ganz viele Probleme aufgebrochen sind und dass die gesellschaftliche Solidarität nicht mehr da ist. Die vielleicht schon vorher versteckt gebröckelt, wo es verstecktes Bröckeln gab an verschiedensten Bereichen. Und aber mit der Positionierung gegen Schutzmaßnahmen in einer Pandemie, einer Jahrhundertpandemie und Menschen, die diese nicht mehr verstehen oder sich trotz besseren Wissens darüber hinwegsetzen, mit der Aussage, ja, es sind ja nur ein paar Kinder, es sind ja nur ein paar alte Menschen. Das ist für mich das Schlimmste, was die Corona-Situation hervorgebracht hat.
Ulrike Gero ist eigentlich eine Expertin für Europapolitik, hat eine Politikprofessur in Bonn. Seit über einem Jahr ist sie bundesweit aber für andere Themen bekannt. Sie hat sich immer mal wieder kritisch zu den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung geäußert. Zuletzt hatte sie Auftritte bei Medien, die vor allem bei Corona-Leugnern beliebt sind. Beim YouTube-Kanal Die Achse des Guten oder bei Servus TV, ein Sender, der in der Kritik steht, auch Fake News zu Corona zu verbreiten. Gero war dort präsent, weil sie das Gefühl hatte, dass sie bei den etablierten Medien nur noch selten zu Wort kam, sagt sie. Was nicht ganz stimmt. Wir haben sie schon vor einem Jahr für das Wochenendjournal getroffen, um mit ihr über die Spaltung der Gesellschaft zu sprechen. Inzwischen hat sie ein Buch darüber geschrieben. Und wir haben sie jetzt interviewt und gefragt, wie sich der Diskurs seit unserem letzten Gespräch verändert hat.
Also er hat sich verändert. Der Diskurs ist sozusagen aufgetaut, würde ich sagen. Ich habe persönlich den Eindruck, dass man jetzt viel mehr und andere Dinge, auch kritische Dinge thematisieren kann, die man vor einem Jahr, also vor einem Jahr war im Februar, März 2021, wirklich nicht thematisieren durfte öffentlich, ohne Rückweisungen oder Abmahnungen zu bekommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir so eine Art Tauwetter haben im Diskurs und dass doch sehr viele kritische Stimmen überall zu hören und zu sehen sind. Übrigens auch in den Leitmedien, also auch im ARD, ZDF werden jetzt Impffolgen, Schäden und sowas thematisiert. Insofern hat sich da was getan und es ist, ich sag mal, Tauwetterzeit im Diskurs.
Dennoch haben Sie ja dieses Buch geschrieben, in dem Sie sich ja kritisch mit der Politik, auch den Leitmedien, auseinandersetzen. Warum?
Ja, vielleicht war das Buch einfach so eine Art, ich will mal sagen, publizierter Tagebucheintrag, ja, wie man sich selber 2 Jahre gefühlt hat, in dem Empfinden, dass hier 2 Jahre lang die Welt in meiner Wahrnehmung, meine Wahrnehmung der Medienwelt nicht in Ordnung war. Und ich wollte das thematisieren, weil es mir ganz wichtig erscheint. Und weil ich auch finde, dass unsere Gesellschaft sich in verschiedener Hinsicht verbogen hat, ja, also wie wir miteinander umgehen, der andere ist jetzt zum Feind geworden, wir üben übereinander Kontrolle aus, hast du deine Maske auf, das sind ja gesellschaftliche Mechanismen, die ich persönlich nicht gutheiße. Und ich habe das nach 2 Jahren Pandemiegeschehen, jetzt wo wir ja glücklicherweise da ein bisschen rausrollen, mal aufschreiben wollen, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass wir darüber auch eine breitere Debatte führen können. Ich glaube nicht, dass die geführt wird, um das gleich zu sagen. Ja, jetzt ist natürlich, wir stehen jetzt alle unter dem Schatten von Ukraine und Russland. Insofern ist das Thema fast schon abgeräumt. Aber ich habe das Buch ja über Weihnachten geschrieben. Da war die Situation ja etwas anders.
Ist es gut, dass das Thema jetzt abgeräumt ist? Also über die Gründe und Anlässe müssen wir gar nicht reden. Die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg. Aber ist es für die Debatte oder das Thema gut, dass es jetzt irgendwie einfach verschwindet?
Ja, das weiß ich halt noch nicht. Ja, also noch haben wir ja von der Regierung keine Ansage, ob jetzt die allgemeine Impfpflicht, die ja schwungvoll diskutiert wurde zu Jahresbeginn, da war das ja sozusagen das Thema, die Montagsdemonstrationen, die Gegendemonstrationen zu den Montagsdemonstrationen, die Spaltung der Gesellschaft, die allgemeine Impfpflicht. Das ist jetzt alles weg aus der Berichterstattung, weil jetzt ein anderes Thema gekommen ist mit sehr großer Wucht. Und trotzdem steht das ja noch an. Also es ist ja noch keine Ankündigung gekommen, dass die Impfpflicht jetzt etwa nicht kommt. Wir haben verschiedene Ankündigungen, dass in Deutschland jetzt sowas wie ein Freedom Day kommen soll, wie eben schon in der Schweiz oder in Nordeuropa oder in den Niederlanden, das ja schon längst der Fall ist. Aber noch ist das ja alles nicht tagesaktuell. Und insofern weiß ich nicht, ob da noch was kommt, also ob wir noch mal tatsächlich sehr intensiv als Gesellschaft darüber diskutieren werden. Insofern hoffe ich, dass wir zu dem Thema noch mal ein bisschen eine Auseinandersetzung führen. Aber mein Buch habe ich ja geschrieben, um nochmal eine Rückschau zu halten. Ja, weil ich tatsächlich, für mich persönlich kann ich das sagen, dass ich persönlich in den letzten 2 Jahren teilweise fassungslos war, was durchgerockt wurde an Politik, an Maßnahmen, die völlig, in meinen Augen, völlig unverhältnismäßig waren. Der genesenen Status, der sozusagen rückgestuft wurde, obwohl das wissenschaftlich gar nicht erwiesen ist und so weiter. Und dass tatsächlich der Widerspruch praktisch nicht möglich war. Das hat mich persönlich sehr irritiert.
Sie sagen ja, der Diskurs hat sich irgendwo auch auf beiden Seiten radikalisiert. Wie rüstet man denn da wieder ab?
Also er hat sich nicht nur radikalisiert, er hat sich vor allen Dingen getrennt. Ja, das erlebe ich am eigenen Leib. Also ich merke sozusagen mit jedem Tag mehr, wie ich einerseits dankenswerterweise mit Ihnen dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk führen darf, in den sogenannten Leitmedien. Das ist mir sehr wichtig. Ich merke aber, dass wir getrennte Öffentlichkeiten haben, weil als jemand, der selber maßnahmenkritische Positionen bezogen hat, bin ich über den Zeitraum der Krise zum ersten Mal in meinem Leben mit einer Gegenöffentlichkeit überhaupt vertraut geworden. Die wurden dann alternative Medien genannt. Man könnte sie auch oppositionelle Medien nennen. Nachdenkseiten, Multipolar, was auch immer, Achse des Guten. Eigentlich Sachen, die man ja am Anfang nicht mit der Kneifzange angefasst hätte, wo man sagt, huiuiui, da sind bestimmt ganz üble Stimmen unterwegs und das will man ja gar nicht hören. Da ich aber offen bin und tatsächlich mir sehr viel anhöre, um mir dann eine Meinung zu bilden, hatte ich dann sehr schnell im Zuge der Krise, der Pandemie, das Gefühl, da sind wirklich 2 gegensätzliche, polarisierte Meinungen unterwegs und das kommt nicht mehr zusammen. Als wir zum Beispiel alles dicht machen, als diese Künstlerkampagne war, als ich dann wiederum diese Kampagne im Deutschlandfunk kommentiert habe und positiv kommentiert habe, in dem Sinne, die Kunst ist frei, da weiß ich ja, was an diesem Samstag passiert ist. Ja, ich wurde angegriffen ohne Ende. So. Das heißt, Kritik war in den Leitmedien über lange Monate tatsächlich sehr problematisch. Und auf einmal hatte man die Kritik auf der einen Seite und die Befürwortung auf der anderen Seite. Und das hat sich nicht mehr gekreuzt. Und das fand ich sehr, sehr problematisch.
Jetzt gibt es diese Spaltung der Gesellschaft. Sie haben von 2 unterschiedlichen Diskursräumen gesprochen, die ja, sich gegenüberstehen, wo einfach nicht mehr geredet wird. Kommen die zusammen, kommen halt auch Leute, die jetzt sich entzweit haben über Corona, dadurch zusammen, dass man einfach nicht mehr darüber spricht und das Thema beiseite lässt, sich verzeiht?
Das weiß ich nicht, ja, aber ich will es mal sehr persönlich machen. Also ich wage mich jetzt mal nach vorne. Ich bin über dieses pandemische Geschehen, vielleicht über meine Kritik und im Wesentlichen zufällig, das möchte ich auch sagen, ja, in einen anderen Debattenraum gerutscht, von dem ich erst gesehen habe, dass er überhaupt da ist und empfinde das mit jedem Bein in einer Welt und empfinde das seit 2 Jahren tatsächlich anstrengend, weil ich mich im Grunde auch in beiden Welten ständig rechtfertigen muss. Ja, also sozusagen in der leitmedialen Welt muss man sich dann dafür rechtfertigen, wie mir das schon nachgesagt wurde, dass ich im Kaninchenbau unterwegs bin. Ja, und wenn ich aber sozusagen in der anderen medialen Welt unterwegs bin, dann stelle ich nur fest, dass dort ein profundes Misstrauen gegenüber der leitmedialen Welt besteht. Ja, und Leute, die einfach das Gefühl haben, sie werden zu Recht oder zu Unrecht, das kann man ja diskutieren, aber sie werden nicht mehr umfangreich, ausführlich informiert. Ja, da ist irgendwas gebrochen. Es kann nur zusammenkommen, wenn wir das enttabuisieren, wenn wir nochmal auf die Argumente gehen, dass die Argumente widerlegt werden und sagen, was das für ein Medium ist, muss erstmal zweitrangig sein. Ich würde behaupten, ich bin immer noch die gleiche, immer noch eine treue Staatsbürgerin. Und ich möchte das für mich in Anspruch nehmen, dass ich in den nächsten Wochen, Monaten auch mit diesem Essay so operieren möchte, dass ich in beiden Welten zu Hause sein darf. Weil ich glaube, dass diese Polarisierung, in der wir sind, dass wir da wirklich dringend raus müssen. Ja, diese Stigmatisierung von gesellschaftlichen Gruppen oder auch von Medien, die man vermeintlich nicht ernst nehmen muss, ich glaube, das ist tatsächlich tendenziell eine große Erosion für die Demokratie.
Also drüber schweigen ist keine Lösung?
Ich will ja jetzt hier nicht profan sein, aber schweigen Sie doch mal über irgendwie eine Beziehungskrise hinweg. Ja, meistens geht das schief, ja, und einer der Partner haut dann ab und nimmt sich einen neuen Partner. Also das ist doch logisch, dass Wegschweigen keine Lösung ist, ja.
Wir werden einander viel verzeihen müssen. Unser Rückblick auf 2 Jahre Pandemie. Das war das Wochenendjournal mit Manfred Götzke und Laila Knüppel.